Hallo liebe Studieninteressierte, willkommen zu unserem Podcast Studienwahl 2020. Mein Name ist Friedrich Arndt von der Zentralen Studienberatung der Universität Freiburg. Ich führe in diesen Podcast-Folgen Gespräche mit spannenden Lehrenden aus ganz unterschiedlichen Fächern der Uni Freiburg. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Studienwahl 2020. Mein heutiger Gast ist Stefan Längsfeld. Willkommen, Stefan.
Ja, grüß dich. Hallo.
Ganz kurz zu meinem Gesprächspartner. Er ist Professor für Finance, Controlling und Entrepreneurship an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Freiburg. Und seine Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem eben Entrepreneurship, aber auch Organisationsveränderungen, Messung von Social Impact. Und nicht zuletzt hat Stefan schon mehrere innovative Praxis- und Theorie verbindende Lehrprojekte erfolgreich umgesetzt, wie zum Beispiel die Planung von realen Unternehmensprojekten. Zuletzt gab es beispielsweise einen Foodtruck, den Studierende entwickelt und umgesetzt haben. Er führt Co-Creation-Camps durch und viele weitere spannende Lehrprojekte. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst, Stefan.
Ja, sehr gerne.
Wir sind ja in diesem Jahr in einem sehr ungewöhnlichen Lehrjahr und Studienjahr und auch in einem ungewöhnlichen Jahr für Studienorientierung, denn es findet sehr, sehr viel nur online statt und die normale Begegnung an der Uni ist irgendwie ganz anders. Als erste Frage, wie sind bisher so deine Erfahrungen, was sind deine Eindrücke von dieser besonderen Studiensituation?
Naja, es hat sich vieles beschleunigt, was sich angeboten hat, dass es stattfindet. Manche Universitäten hatten ja die Digitalisierung schon weiter vorangetrieben. Die hat jetzt einen enormen Schub genommen, was in meinen Augen für die Lehre wirklich eine Chance ist, die jetzt da stattfindet. Und die Situation für diejenigen, die sich irgendwie über verschiedene Unis bewerben wollen, glaube ich, hat sich gar nicht so sehr verändert, ist vielleicht sogar fast günstiger geworden. Vielleicht gibt es an der einen oder anderen Stelle eben mehr Online-Angebote. Diejenigen vor Ort, die Angebote, die sind natürlich schwierig, die sehen stark eingeschränkt aus.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt einen Digitalisierungsschub. Worin siehst du da die Vorteile?
Naja, die Vorteile sehe ich darin, dass gerade in der Lehre über Jahre hinweg, wenn man so will, ein gewisser Entwicklungsstau vorgeherrscht hat, weil wir, mich eingenommen, wir kommen ja aus einer Zeit, wo Vorlesungen wirklich als reine Präsenzveranstaltung immer angedacht waren. Und es gab bei vielen Leuten die Vorstellung, dass die Online-Lehre, die Präsenzlehre abschaffen würde und damit eine Gefahr darstellt. Ich sehe das selber nicht so, sondern ich habe sowohl für bestimmte Lehrformate ist wirklich Präsenz das einzig Wahre. Also einen Foodtruck live an den Start zu bringen, kann man nur, wenn Leute live im Foodtruck drinstehen. Solche Projekte, da braucht man wirklich das kreative Zusammenarbeiten vor Ort. Und aber für andere Lehrformate, da war immer schon die Chance da. Manche Universitäten in den USA, einige auch in Deutschland, haben das ja schon gezeigt, dass man da viel kreativer das umsetzen kann. Und das findet jetzt in der Fläche statt. Und ich glaube, es wird eine gute Mischung geben künftig, dass manche neue Formate, die jetzt erprobt werden, dann dauerhaft beibehalten werden. Zum Wohle sowohl der Dozenten als auch der Studierenden.
Ich habe in vielen Gesprächen gehört, dass viele Lehrende den persönlichen Kontakt auch unheimlich vermissen. Ist das in deinem Fall auch so?
Absolut. Also wir Menschen sind soziale Wesen und die Interaktion zwischen Professoren, Professorinnen und Studierenden, das ist schon eine wesentliche Interaktion, die mir auch fehlt. Momentan ist die Situation so, dass man keine Alternativen hat, sondern dass man eben auf das Online-Format festgeschränkt ist und froh ist, wenn man dann das wenigstens realisieren kann. Da sind wir an der Universität, muss man ehrlich sagen, im Vergleich zu den Schulen in einer günstigeren Situation, weil wir Rechenzentren haben, die den Support dann auch leisten können.
Ja.
Aber es ist nicht das Gleiche. Und für bestimmte Kreativitätsprozesse, gerade im Bereich Entrepreneurship, gibt es natürlich auch digitale Tools. Man kann vieles machen, aber es fehlt die persönliche Interaktion natürlich an manchen Stellen extrem. Auch die Vielfältigkeit der Interaktion, die möglich ist, manchmal, wenn man sich live begegnet, das ist schon was anderes.
Eine Frage, die ich fast allen meiner Gesprächspartner in dieser Reihe stelle und die ich in deinem Fall besonders interessant finde, ist die Frage zur Bezug zur aktuellen Corona-Krise. Ich habe den Eindruck, und damit bin ich natürlich nicht alleine, dass diese Krise ja wie in einem Brennglas viele Themen zeigt, die unsere Welt heute ohnehin ausmachen, nämlich sowas wie Vernetzung, Komplexität, auch Digitalisierungsphänomene, die da dranhängen, aber auch das Verhältnis von Menschen zur Natur und die damit verbundene Verwundbarkeit, hohe Geschwindigkeit von Veränderungen und so weiter und so fort. Was würdest du sagen, welche Perspektiven sind aus deinem Fach und speziell deinem Bereich besonders wichtig für diese Fragen?
Also mit Sicherheit aus dem Bereich Entrepreneurship sowas wie ein Entrepreneurial Mindset. Also die, die Komplexität, die Geschwindigkeit. Du hast gerade eben so viele Komponenten aufgezählt aus der sogenannten VUCA-Welt, die sehr schnelllebig ist, die große Unsicherheit, gleichzeitig große Komplexität hat. Auch Unklarheiten, also dass man häufig nicht nur Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Zustände gar nicht kennt, sondern dass man die Zustände selber noch gar nicht kennt, in die man reinläuft. Das sehen wir zurzeit in der Politik und in der Gesundheitswelt extrem. Da ist wirklich jeden Tag was Neues. Und bei uns an der Uni im Endeffekt jetzt auch, ja, wir müssen reagieren auf die Situation. Was hilft, ist sowas wie ein Entrepreneurial Mindset, dass man also schnell ins Handeln kommt, ohne jetzt Monate, Jahre lang zu planen. Die Zeit ist gar nicht da. Dass man es gleichzeitig pfiffig macht, wissenschaftsbasiert macht, dass man also die Lernmöglichkeiten, wo immer sie sich bieten, nimmt, die aufgreift und dann einfach Schritt für Schritt vorwärts geht. Im Bereich der Entrepreneurship-Forschung gibt es einen schönen Begriff als Schlagwort, der nennt sich Effectuation. Das sind viele von den Aspekten, die jetzt genau erforderlich sind, benannt.
Ich spiele jetzt mal so ein bisschen den Advocatus Diaboli, also so den Bad Cop sozusagen zu dieser Perspektive und frage nach. Man könnte natürlich so ein bisschen den Verdacht haben, dass so ein Mindset so Macher bevorzugt, und Macher kann man ja positiv und negativ lesen. Ne? Positiv als jemand, der Effekte erzeugen möchte, negativ als jemand, der nicht lang nachdenkt, bevor er handelt. Jetzt ist ein Uni-Studium ja auch immer ein Grundlagen-Kennenlernen. Was würdest du sagen, wie ist das Verhältnis von diesem schnell ins Tun kommen auf der einen Seite und sich auf der anderen Seite für die Grundlagen von dem, was ich da eigentlich versuche anzuwenden, interessieren?
Also es macht einfach beides Sinn. Das sind für mich gar keine Widersprüche, sondern wenn man gute Grundlagen hat, dann hat man die Basis, um Lernprozesse auch sinnvoll aufzugleisen. Und genau das ist, glaube ich, eine Stärke, die die Universität den Studierenden bietet. Die extrem starke Grundlagenausbildung, dass man also alles, was bis jetzt an Forschung und Wissen vorhanden ist, dass man das wirklich parat hat und dass man darauf aufbauend dann den nächsten Schritt machen kann. Und dadurch sind sicherlich bestimmte Lernprozesse viel besser, als wenn man nur im Nebel stochert. Und gleichwohl, man wird die Unsicherheit nicht los. Das heißt, man muss mutig genug sein, trotzdem dann auch Schritte zu unternehmen und nicht nur zu planen über Monate hinweg oder Jahre, womöglich manchmal für Projekte, sondern dass man das Wissen dann auch anwendet. Also ich glaube, da bietet gerade die Universität einen sehr, sehr guten Startpunkt durch das Grundlagenwissen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, bestimmte Grundlagenforschung, die ist nicht dafür gedacht, jetzt unmittelbar zur Anwendung zu kommen. Da liegt auch manchmal so ein bisschen Missverständnis vor. Wenn man bestimmte politische Prozesse betrachtet, wird von der Uni manchmal auch eingefordert, alles müsse sofort greifen. Nee, manche Sachen sind wirklich komplex und dann lohnt es sich auch interdisziplinär langfristig und auch in den Disziplinen langfristig und tiefgehend zu forschen und auch bereit zu sein, dass man manche Sachen jetzt erforscht, die erst in 10 Jahren dann wirklich die Anwendung bringen werden. Auch das ist wertvoll und das ist dann wiederum der Unterschied von der Universität natürlich zu anderen Forschungseinrichtungen, die wesentlich anwendungsnäher sind. Wir profitieren jetzt an manchen Stellen auch in der heutigen Zeit von Grundlagenforschung, die vor 10, 15, 20 Jahren gelaufen sind.
Ich höre da auch ein bisschen raus. Ne? Du hast gesagt, so ein Entrepreneurial Mindset kann sehr hilfreich sein für solche komplexen Herausforderungen. Und auf der anderen Seite hast du jetzt gesagt, ja, Grundlagenforschung ist aber auch wichtig. Das eine liegt ja manchen Typen mehr und anderen Typen weniger und vice versa. Ne? Würdest du sagen, dass man so an so einem Mindset im Rahmen eines Studiums für sich selber arbeiten kann, dass man sich also in so eine Richtung entwickeln kann, wenn man sich das vornimmt?
Also auf jeden Fall die Forschung, auch das, was wir an der Stelle versuchen voranzutreiben, die zeigt, dass Lernprozesse immer möglich sind und dass es nicht die Geborenen oder dass nur das Wenigste wirklich geboren dann einmal fixiert ist und unveränderbar ist, sondern dass wir an allen Stellen uns entwickeln können, dass es wichtig ist, auch an diese Entwicklungsprozesse zu glauben. Ein sogenanntes Growth Mindset ist da dann das Schlagwort, das in der Psychologie sehr stark in der pädagogischen Forschung schon erforscht ist. Und dieses Growth Mindset, also dass man sowohl an Veränderungen glaubt und die dann aber auch anstrebt und auch realisiert, dadurch dann wiederum Selbstbestätigung und weitere Verbesserung des eigenen Wissens, aber auch der Fähigkeiten feststellt. Das ist so ein Kreislauf, der sich wirklich lohnt und der ist jetzt auch gefragt. Und ich glaube, da können gerade junge Leute eine Menge dazu beitragen, wenn sie die Offenheit mitbringen und gleichzeitig die Lust am Lernen.
Eine Frage direkt dazu auch noch, wenn wir über so eine Stärkenorientierung da nachdenken. Es würde mich interessieren, wie deine Erfahrungen aus solchen Lehrprojekten sind. Da kommen ja Leute mit ganz unterschiedlichen Stärken hin. Und oft, wissen wir ja auch aus der Forschung, kommt es darauf an, eben Teams zusammenzubringen, wo eben verschiedene Typen zusammenkommen, die verschiedene Stärken für das Teamergebnis einbringen können. Wie waren denn bei diesen praxisorientierten Lehrprojekten da deine Erfahrungen, wie sich das bei den Teilnehmenden dann ausgewirkt hat?
Ja, also das eine ist, wir machen natürlich keine akademische Forschung, bevor wir dann Teams zusammensetzen, sondern wir gehen da im Kurs natürlich so vor, dass wir einfach die Leute versuchen, nach ihren Interessen, Schwerpunkten, Ausrichtungen zu fragen. Natürlich auch nach ihren Erfahrungsschatz. Ja, wer hat schon mal was gemacht? Und dann starten wir. Und das Interessante ist, manche bringen plötzlich Stärken zum Vorschein, die sie vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Und das ist dann das eigentlich Spannende, was dann gerade bei so praxis- und transferorientierten Projekten einen unglaublichen Schub bringt. Das heißt, die Leute stellen plötzlich fest, hier wird was von mir sowohl verlangt, als auch ich kann es erbringen. Ich habe es in mir, was ich vorher im Studium im Sinne von reinen Klausurlernens überhaupt nicht erbringen musste. Was da einfach nicht gefragt war, und plötzlich werden gerade in so realen Projekten ganz vielfältige Eigenschaften und Fähigkeiten relevant und da kommen ganz tolle Sachen raus. Also da kommen dann eben Leute rein, sowohl mit ihren Fähigkeiten, der eine kann irgendwie ein bisschen künstlerisch, hat da schon Erfahrung, eine andere hat schon mal fotografiert und plötzlich gibt's Anwendung dafür, natürlich nicht für jede Sache, sondern aber das ist dann eben bei so Kreativitätsprozessen, muss man das einfach dann abfragen. Den Leuten auch den Mut vermitteln, dass sie das offenlegen und reingehen. Und dann passieren Sachen, die kann man vorher nicht planen. Da muss man dann eben selber flexibel mitgehen. Die tragen aber immer dazu bei, dass das Projekt und der Gesamtlernprozess der Gruppe einfach besser wird, als man das sich je vorab so eins zu eins hätte zurechtlegen können.
Ja, das stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor, diese Entwicklungsprozesse in solchen Projekten dann mitzuverfolgen.
Spannend. Spannend ist zum Beispiel auch die Frage, wen kennen die Leute? Also welche Partner haben die plötzlich mit einbringen können? Auch das, gerade in so Entrepreneurship-Settings können wir das tatsächlich dann auch realisieren. Das geht natürlich nicht in jedem Fachbereich, auch nicht bei mir, in jedem Kurs können wir sowas machen, aber dass man dann wirklich Expertinnen, Experten, die irgendwelche Fähigkeiten, also Expertinnen jetzt in Anführungszeichen, ja, die irgendwas können, dass man die anfragt und sagt, wir wollen was voranschieben, ihr könnt das oder ihr könnt uns helfen, ihr habt einen Kontakt und dass auch sowas mit eingebracht wird, auch das sind tolle Entwicklungen, die sich da ergeben können.
Ich würde gerne nochmal auf eine persönlichere Ebene zurückkommen. Wenn du dich in die Situation von Studieninteressierten heute versuchst hineinzuversetzen, was glaubst du, was für dich wichtige Kriterien für Entscheidungen wären? Was möchte ich gerne studieren? Würdest du dich heute wieder genauso entscheiden, wie du es selber damals gemacht hast? Oder wären vielleicht andere Punkte für dich auch wichtig? Das würde mich interessieren.
Also was mich selber interessiert hat, und das war allerdings bei mir dann in der gelebten, in meiner eigenen gelebten Welt ein sukzessiver Such- und Lernprozess, war eigentlich Interdisziplinarität. Ich war immer interessiert, und das denke ich auch, sollten die Studierenden bei Ihrer Wahl berücksichtigen, was interessiert Sie. Sie sollten grundsätzlich neugierig sein, das ist immer gut. Mhm. Und sich überlegen, was wollen Sie einbringen, eben an Stärken. Also da lohnt es sich, dass man sich nicht mit Sachen befasst aus einem, ich sage jetzt mal, rein finanziellen Motiv heraus, so kalkulierend, sondern dass man wirklich mit Herzblut dabei ist. Das Zweite ist, bei mir persönlich war es tatsächlich so, dass ich eigentlich heute an einer Stelle bin, wo ich Interdisziplinarität tatsächlich realisieren kann und dabei viel Freude habe. Zu meiner Zeit, wo ich gestartet bin, war das an vielen Unis noch nicht der Fall oder die Studienkursangebote auch nicht so sehr, sodass ich dann hinterher das für mich eigentlich linear gelöst habe. Ich habe mit Wirtschaft angefangen, mit einem Bereich, den ich in der Schule gar nicht hatte, der mich aber einfach mal interessiert hat. Mhm. Habe dann Mathematik dazu genommen, habe dann Spieltheorie, experimentelle Spieltheorie, also immer die Schnittstelle zur Psychologie, hat mich immer interessiert. Die habe ich dann selber nach und nach dazu genommen, allerdings nicht im Studium direkt, sondern ich habe es erst dann während meiner weiteren Zeit an der Universität nach und nach an verschiedenen Lehrstühlen kennengelernt oder selber dann mich in die Richtung aufgemacht. Bis hin zu heute Entrepreneurship, also das ist eigentlich die Möglichkeit, wo man das sehr, sehr gut miteinander verbinden kann, was ich immer gesucht hatte. Und heute gibt es aber tolle Angebote, die viel interdisziplinärer aufgesetzt sind, sodass die Studierenden da die Möglichkeit haben, das schon vorweg anzugehen. Und ansonsten mein Rat, wenn jemand zwei Interessen hat, dann ruhig beide leben.
Ja, vielleicht auch beide ausprobieren, und wenn es in der Kombination nicht geht, das kann ich gerne ergänzen aus meinen Gesprächserfahrungen, kann man es ja tatsächlich, und das hat vielleicht auch was mit Entrepreneurial Mindset zu tun, vielleicht auch beides einfach auszuprobieren. Man ist ja nicht verpflichtet, unbedingt
auf jeden Fall
dann so weiterzufahren, sondern man kann mit den ersten Erfahrungen ja auch dann weitere Anpassungen vornehmen.
Und Stichwort Digitalisierung. Zurzeit gibt es also wirklich seit ein paar Jahren ganz tolle Möglichkeiten, sich also online das zweite Standbein, das dritte Standbein zu vervollständigen, auszuprobieren, auch selektieren. Das muss ja nicht immer ein ganzes Studiengang-Konzept sein, sondern man kann auch sich Teile anschauen. Da gibt es also ganz tolle Möglichkeiten, dass man sich auf den Weg macht.
Das heißt, ich höre da viel Optimismus raus, dass trotz, also einige Leute sagen, ja, Studiengänge sind heute oft auch so verschult. Du würdest aber schon sagen, ja, eine individuelle Schwerpunktsetzung ist gerade auch heute möglich und sinnvoll.
Naja, beides. Also die Art und Weise, wie das Bachelorstudium per se umgesetzt wurde in Deutschland, glaube ich, ist nicht das bestmögliche Szenario. Ich war und bin ein Fan von einem 4-Jahres-Bachelor, nicht einem 3-Jahres-Bachelor. Gleichwohl, deutschlandweit wurden in den meisten Studiengängen eben 3-Jahres-Bachelor umgesetzt. Hier in Freiburg haben wir ja die tolle Situation mit dem Studiengang Liberal Arts and Sciences, der die 4 Jahre hat. Ich war vorher auch an einer Universität, wo wir einen 4-Jahres-Bachelor im Bereich Vivi hatten. Das war eine tolle Sache. Also an der Stelle gibt es schon, bei allem Optimismus, den ich an vielen Stellen habe, gibt es schon auch Sachen, die gegenüber meinem Studium und der Möglichkeit, wie wir früher studieren konnten und auch noch ein bisschen mehr dieses Allgemeinbildungsideal erzählt bekommen haben und das, glaube ich, auch ein klein bisschen mehr noch freier leben konnten. Da hat sich was verändert, was nicht durchweg positiv ist, aber was man durchaus auffangen kann. Also sprich, ich würde mich frei machen von der von Zwängen, wo jemand einem die Zeit diktiert und sagt, du musst nach so und so einer Zeit fertig sein. Da würde ich eher sagen, wenn es Interessen gibt und Schwerpunkte, die man an der Uni oder an irgendeiner Hochschule noch mitnehmen will, dann sollte man sich das eine Jahr zusätzlich Zeit nehmen, das ist die Zeit im Leben, wo man das wunderbar investieren kann und viel leichter investieren kann und die Zeit da reinstecken kann, als möglicherweise in bestimmten späteren Lebensphasen. Auch Auslandsaufenthalte waren bei uns die absolute Ausnahme. Es gab kaum jemanden bei mir im Studienkreis damals, also das ist lange her, ja, der ins Ausland im Studium gegangen war, das ist heute sehr, sehr üblich und das kann ich jedem nur ans Herz legen, das frühzeitig zu machen, einfach auch da eine Neugier an den Tag zu legen und die dann aber auch zu leben, wenn es irgendwie geht, sich frühzeitig zu kümmern, auch um Förderprogramme, falls man Unterstützung da braucht. Also da sollte man sich nicht selber nur durch angelesenes Wissen einschränken, sondern ruhig auch an der Stelle das aktiv gestalten. Und dann glaube ich tatsächlich, dann gibt es heute ganz tolle Angebote, die wirklich, die man nutzen kann, wo man viele Chancen hat, die es dann wiederum damals nicht gab. Und sei es, dass man eben Präsenzlehre an einer Hochschule mit Online-Lehre an einer anderen kombiniert.
Mhm. Ja, das macht richtig Spaß und ist sehr motivierend, dir zuzuhören. Das macht mir großen Spaß. Vielleicht als eine abschließende Frage, das ist ein bisschen über viele der Aspekte, haben wir schon gesprochen, vielleicht ist es ein wenig zusammenfassend. Was ist deine persönliche Einschätzung? Was wird aus der aktuellen Krisensituation, in der die Gesellschaft vielleicht drinsteckt, zu lernen sein? Was sind vielleicht die Themen, an denen wir als Einzelne oder auch als Gesellschaft wachsen müssen? Und was könnte das für Studieninteressierte heute bedeuten?
Oh, eine mächtige Frage.
Ja, das weiß ich.
Ja, also ich glaube, in der aktuellen Situation beobachten wir zum einen den Bedarf, zusammenzuhalten und Sachen gemeinsam zu entwickeln. Sowohl in der Medizin als auch in der Forschung, als auch wenn wir über die aktuelle Corona-Krise an sich hinausschauen, wenn wir den Klimawandel, die Prozesse dort anschauen, dann gibt es einen enormen Bedarf an Kooperation, damit sich das gut entwickelt. Gleichzeitig beobachtet man genau das Gegenteil, dass in vielen politischen Prozessen nicht Kooperation im Vordergrund steht, sondern Abschottung, manchmal, ich sage jetzt mal passiver Art, manchmal aber auch sehr, sehr aktiv vorangetrieben mit Motiven, die teilweise problematisch sind. Ich glaube gleichwohl, dass dieser Bedarf an Kooperation, an Berücksichtigung auch nicht finanzieller Ziele, an Zielsetzungen eben der Ökologie, in unserem Bereich an der Schnittstelle zur Psychologie, auch an Zielsetzung des Wellbeing von Menschen, dass das eigentlich immer dringender wird oder sich immer stärker aufdrängt und dass es große, große Bestrebungen gibt, dass das auch tatsächlich dann gefördert wird. Daran können gerade auch Universitäten, glaube ich, mitarbeiten, dass das ökologische und Wellbeing-Zielsetzung von Menschen sowohl gelehrt als auch verstanden und dann auch später umgesetzt werden, dass wir uns da auf den Weg machen. Von daher gesehen sehe ich die aktuelle Situation als ein ganz, ganz großes Spannungsfeld, was viele Chancen hat, auch sehr viele Risiken. Und man muss einfach die Chancen, die sich im Sinne einer positiven Entwicklung für Menschen, für Wellbeing, für alle Menschen, ja, also nicht so sehr für Einzelne oder für Partikularinteressen, sondern dass man wirklich die Gesamtheit versucht voranzubringen, dass man sich da auf den Weg macht. Und da gibt es tolle Bestrebungen zurzeit und da können wir sicherlich einen Beitrag leisten und mitmachen.
Jetzt hast du gerade gesagt, Wellbeing, was habe ich darunter genau zu verstehen?
Ja, also eben, dass es ein breiteres Verständnis von Interessen gibt, um die wir uns kümmern sollten, im Sinne von nicht finanzielle Ziele. Und dazu gehört eben Wohlbefinden. Es gibt manchmal auch die Begriffe der Glücksforschung. Wir sind sehr stark an Wellbeing an der Schnittstelle zur Psychologie unterwegs. Und da gibt es den Begriff der positiven Psychologie, der dort sehr stark erforscht ist. Und wir transferieren das Konzept und versuchen, die Schnittstelle zwischen positiver Psychologie und Entrepreneurship eben dann zu heben, da was beizutragen. Unter dem Schlagwort Positive Entrepreneurship könnte man das dann zusammenziehen, wobei wir eben nicht nur das Individuum, den Einzelunternehmer dann oder die Einzelunternehmerin im Blick haben, sondern auch gleichzeitig die Teams, die an Entrepreneurship beteiligt sind, auch die Umgebung, wie geht man miteinander um und wie entwickelt man also neue Geschäftsideen oder Innovationen auf eine Art und Weise, wo sowohl die Inhalte auf Positive Psychology referieren, als auch die Art und Weise des Umgangs, die Aspekte mit aufgreifen.
Habt ihr da aus Interesse nachgefragt, auch Überschneidungen mit den Forschungen, die es so zur Achtsamkeit in Unternehmen mittlerweile gibt?
Ja, Also da gibt es eine große Schnittstelle. Ich habe auch eine Anfrage für eine Promotion sogar, wo jemand Interesse hat, der aus dem Bereich Achtsamkeit und Yoga kommt. Ganz spannend. Mhm. Im Endeffekt zeigt das nur, aus verschiedenen Richtungen gibt es Bestrebungen, die eigentlich dann doch aufs Gleiche rauslaufen. Ne? Es ist nicht nur die Psychologie ist auf dem Weg unterwegs, aber es gibt eben auch, ich sage jetzt mal an der Schnittstelle, Achtsamkeit hat ja auch viel mit nicht wissenschaftlicher Forschung zu tun. Achtsamkeit, das musst du rausschneiden, bitte.
Ja, das schneide ich raus. Herr
Achtsamkeit hat sowohl in der Forschung inzwischen Eingang gefunden, als auch im Nichtforschungsbereich ist das ein ganz zentraler Aspekt, der seit vielen Jahren, glaube ich, sehr erfolgreich verfolgt wird. Und da kommen viele aus vielen Richtungen. Es gibt auch bestimmte religiöse, bestimmte kulturelle Bestrebungen, die eigentlich darauf hinauslaufen, dass eben auch andere Werte als nicht finanzielle, sprich Wellbeing, wie man das auch immer dann nennen will, relevant sind. Und das ist, glaube ich, eine Richtung, die es sich lohnt zu verfolgen, unter welchem Schlagwort auch immer dann.
Ja, das ist also so ein bisschen so eine ganzheitlichere Perspektive, dass sowohl der Einzelne und das Team, aber eben auch genau das, was auch einer deiner Schwerpunkte ist, eben der Social Impact der entsprechenden Tätigkeiten dann in den Fokus kommt.
Absolut. Und gleichzeitig auch, selbstkritisch kann ich ja über meine eigene Zunft auch ein bisschen reden, in der Ökonomie ist manchmal so der Eindruck erweckt worden, als ob man alles über rein finanzielle Zielsetzung dann hinterher löst, also dass man irgendwelche Präferenzen hat und es geht nur darum, die finanziellen Möglichkeiten zu haben, um die dann zu realisieren. Und da ist, glaube ich, sowohl die Wirtschaftswissenschaften insgesamt natürlich viel weiter, gerade weil die Erkenntnisse aus der Psychologie schon seit 20, 30 Jahren jetzt sehr, sehr stark reinschwappen bei uns. Also sprich, es gibt auch die Art und Weise, der Prozesse, wie etwas stattfindet, spielt eine Rolle und andere Aspekte, sodass das auch heute sehr reichhaltiger größtenteils schon gesehen wird. Und an bestimmten Stellen muss man beitragen, dass es reichhaltiger und du hast gerade den Begriff so ganzheitlicher verwendet wird. Das lohnt es sich tatsächlich auch zu verfolgen. Auch den Bereich des Social Impact Measurement, den du ganz am Anfang erwähnt hattest, auch der ist ein Aspekt, der ernst verfolgt werden sollte, also sprich diese Dimensionen, dass man da mehr dazu nimmt, als das in der klassischen Ökonomie in den letzten 30, 40 Jahren manchmal der Fall war.
Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war für mich sehr spannend, dieser Einblick, und ich denke für unsere HörerInnen auch. Dann bleibt mir für den Moment nichts anderes übrig, als dir ganz herzlich für deine Bereitschaft zu danken.
Sehr gerne, kann ich nur zurückgeben. Hat viel Spaß gemacht.
Wunderbar. Dann Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute, viel Spaß, bis zur nächsten Folge.